Allem kann ich widerstehen, nur der Versuchung nicht. Diese Worte stammen von dem irischen Schriftsteller Oscar Wilde, einem Mann, der ihre Wahrheit bewiesen hat. Nicht umsonst stammt von ihm auch das Zitat: Versuchungen sollte man nachgeben, wer weiß, ob sie wiederkommen. Mit dieser Ansicht war Oscar Wilde keine Ausnahme. Wir schmunzeln vielleicht über seine Worte, wir kennen schließlich alle die Anziehungskraft der Versuchung. Wir spüren sie immer wieder, anders als Oscar Wilde kämpfen wir jedoch immer wieder dagegen an oder versuchen es zumindest. Und das ist nicht leicht. Es sind immer wieder Entscheidungen, die wir treffen müssen, innere Kämpfe, denen wir ausgesetzt sind. In der Theorie darüber zu reden ist einfach. In der Praxis, in der Versuchung, standhaft zu bleiben, ist jedoch eine große Herausforderung. Theoretisch zu widerstehen ist leicht, praktisch rein zu bleiben ist sauschwer. Wir befinden uns noch in meiner Predigtreihe über Gottes große Versprechen. Bisher haben wir uns zwei dieser großen Verheißungen angesehen. Erstens, dir ist vergeben. Das ist Gottes Antwort auf das Problem der Schuld. Wer seine Sünden bei Jesus abgegeben hat, der ist sie los. Ganz wichtig. Und zweitens, du bist nie allein. Das ist Gottes Antwort auf das Problem der Angst. Denn wir dürfen wissen, er ist immer bei uns. Wir müssen uns keine Sorgen machen. Heute kommen wir zu Gottes drittem großen Versprechen, nämlich zu seiner Antwort auf das Problem der Versuchung. Und das Versprechen lautet: Du hast einen Ausweg. Du hast einen Ausweg. Aber bevor wir zum positiven Teil kommen, müssen wir uns zunächst einer unbequemen Wahrheit stellen. Uns muss nämlich erst einmal klar sein, dass wir alle mit einer sündigen Natur geboren wurden. Eine sündige Natur, die gegen Gott rebelliert. Das sehen wir beispielsweise in Epheser 2, Vers 1 bis 3. Dort schreibt Paulus: Auch euch hat er mit Christus lebendig gemacht, obwohl ihr durch eure Sünden und Verfehlungen tot wart. Darin habt ihr früher gelebt, abhängig vom Zeitgeist dieser Welt, jener unsichtbaren Geistesmacht, die in den Menschen am Werk ist, die Gott nicht gehorchen. Zu ihnen haben wir früher auch gehört und wurden wie sie von unseren Begierden beherrscht. Wir lebten unsere Triebe und Ideen aus, denn das war unsere Natur. Deshalb hatten wir, wie alle anderen auch, nichts als Zorn verdient. Das ist wirklich nicht schön. Aber leider ist es die Wahrheit. Betrachten wir dazu doch einfach mal die großen biblischen Helden. Abraham hat wegen seiner Frau gelogen, zweimal. Sarah hat Gott misstraut. Lot ging in Sodom Kompromisse ein, Jakob betrog seinen Bruder und belog seinen Vater, Mose war ein Mörder und schlug später noch in trotzigem Zorn den Felsen, Elia beklagte sich bei Gott, David beging Ehebruch und ließ anschließend noch einen Mann ermorden, um die Tat zu vertuschen, Jona lief vor Gott weg, Petrus verleugnete Jesus und so weiter. Wir könnten noch lange weitermachen damit. All diese Tatsachen zeigen uns, Menschen fallen. Aber all diese Tatsachen sollten uns nicht entmutigen, sondern uns vielmehr dazu veranlassen, ernsthaft über unseren eigenen geistlichen Zustand nachzudenken. Was diesen Leuten widerfahren ist, kann auch uns widerfahren. Nicht umsonst schreibt Paulus in 1. Korinther 10, Vers 12, wer daher meint, er stehe fest, der gebe Acht, dass er nicht falle. Wer meint, er stehe, der gebe Acht, dass er nicht falle. Wir alle sind Versuchungen ausgesetzt. Dabei ist die Form der Versuchung egal. Wir sind sexuellen Versuchungen ausgesetzt. Wir sind versucht, stolz und selbstgerecht zu werden oder neidisch und geldgierig zu sein. Wir stehen in der Versuchung, zu lügen oder unseren Zorn unkontrolliert zu zeigen. Wir sind versucht, faul zu werden oder uns zu weigern, anderen zu vergeben. Auch hier könnte ich noch lange weitermachen. Versuchungen lauern überall. Es gibt unzählige davon. Welche Versuchungen für dich am größten sind, hängt davon ab, wo deine persönlichen Schwächen liegen. Und diese Versuchungen, die kommen meist dann, wenn wir sie am wenigsten erwarten. Könnten wir sie planen, wäre das einfacher. Nach dem Motto, nächsten Samstag um 16 Uhr werde ich gegen meinen unkontrollierten Zorn ankämpfen. Das wäre leichter, oder? Aber leider tauchen die Probleme in der Regel unangekündigt auf. Gerade dann, wenn wir nicht auf der Hut sind. Und deshalb ist 1. Korinther 10, Vers 13 so wichtig. Paulus schreibt dort in 1. Korinther 10, Vers 13, was euch da zu schaffen macht, ist nur eine menschliche Versuchung. Aber Gott ist immer treu. Er wird nicht zulassen, dass die Prüfung eure Kräfte übersteigt, sondern euch bei der Versuchung den Ausgang zeigen, damit ihr sie durchstehen könnt. Drei Dinge müssen uns hier klar sein. Erstens, Versuchung ist eine Erfahrung, die alle Christen haben. Du wirst immer wieder in Versuchung geraten. Die Versuchung, die ändert im Laufe der Jahre ihre Gestalt, aber sie wird niemals ganz verschwinden. Und das hat einen einfachen Grund. Du bist nämlich wertvoll. Du bist wertvoll. Der Teufel würde dich nicht so heftig angreifen, wenn in dir nichts Wertvolles wäre. In leere Häuser brechen Diebe schließlich nicht ein. Du bist wertvoll, aber genau deshalb wirst du ständig mit Versuchungen zu kämpfen haben. Zweitens, Gott wird nicht zulassen, dass du in eine Situation gerätst, in der du der Sünde nachgeben musst. Der Druck mag enorm sein, aber Gott bietet uns früher oder später immer einen Ausweg, weil er uns liebt. Und drittens, Gottes Ausweg befreit dich nicht unbedingt von Versuchungen, er hilft dir aber, sie mit seiner Hilfe zu überwinden. Das heißt, wir müssen nicht sündigen. Ich weiß, das ist jetzt nicht unbedingt das, was ihr von mir hören wollt. Aber wir müssen nicht sündigen. Gott wird uns nie an einen Ort führen, an dem unsere einzige Option die Sünde ist. Wir haben immer eine Wahl und es gibt einen Ausweg. Wenn wir was Falsches tun, dann können wir nicht sagen, der Teufel hat mich dazu gezwungen. Im militärischen Bereich gibt es etwas, das sich proaktive Verteidigung nennt. Dabei werden Bedrohungen nicht nur passiv abgewartet und dann abgewehrt, sondern präventiv erkannt und gegebenenfalls vorzeitig neutralisiert. Oft auch außerhalb des eigenen Territoriums. Der Gedanke dahinter ist, wenn du darauf wartest, dass der Feind angreift, machst du dich selbst zu einem leichten Ziel. Du musst den Kampf mit dem Feind aufnehmen und ihn schlagen, bevor er dich trifft. Ob das jetzt in Bezug auf Politik oder Kriegsführung gut ist, das will ich jetzt mal nicht bewerten. In geistlicher Hinsicht würde der Apostel Petrus dem jedoch sofort zustimmen. Denk mal an das, was Petrus in 1. Petrus 5, Vers 8 geschrieben hat. Er hat dort geschrieben, seid nüchtern und wachsam. Euer Todfeind, der Teufel, streift wie ein brüllender Löwe umher und sucht jemanden, den er verschlingen kann. Anders ausgedrückt, der Teufel ist hungrig und du stehst auf seiner Speisekarte. Er will dich verschlingen. Das ist die Situation. Satans größte Waffe ist dabei Entmutigung. Er hat gewonnen, wenn du aufgibst. Deshalb greift er dich an vielen Fronten gleichzeitig an. Und, das dürfte jetzt keine große Überraschung sein, er kämpft nicht fair. Er gönnt dir keine Pause. Er ist ein Lügner, ein Betrüger, der dich dazu verleitet, Gott ungehorsam zu sein. Er ist viel schlauer, als uns recht ist. Er kennt deine Schwachstellen besser als du selbst. Und er greift dich rund um die Uhr an. Bevor ich zu der Frage komme, wie wir uns wehren können, muss ich kurz auf die wichtigste Form der proaktiven Verteidigung eingehen. Denn es ist zwar wichtig, dass wir vorbereitet sind, aber es gibt noch was, was dem gewissermaßen noch vorgelagert ist. Und das ist, geh nicht dahin, wo die Versuchung auf dich wartet. Geh da nicht hin. Meide diese Situation. Mach es dir nicht selber schwer und mach es vor allem dem Teufel nicht leicht. Wenn es Situationen gibt, wo du genau weißt, wenn ich dorthin gehe, bin ich in Versuchung, dann lass es, geh da nicht hin. Es ist nämlich nicht fair, wenn wir gegen Gott arbeiten. Flieh lieber vor der Versuchung. Aber jetzt die Frage, wie können wir uns denn wehren? Wie können wir uns vorbereiten? Wie können wir bereit dafür sein? Ich möchte euch 6 Strategien vorstellen, mit denen ihr euch proaktiv verteidigen könnt. Und die erste Strategie sehen wir in Epheser 6, Vers 11. Dort steht, zieht die volle Rüstung Gottes an, damit ihr den heimtückischen Anschlägen des Teufels standhalten könnt. Das bedeutet, dass wir uns für den geistlichen Kampf rüsten müssen. Denn wir befinden uns im Krieg. Überall um uns herum tobt die Schlacht und wir stehen an vorderster Front. Ich weiß, dieser Kriegsvergleich ist etwas schwierig. Aber Paulus zieht diesen Vergleich, weil er die Wirklichkeit relativ gut beschreibt. Und dabei ist aber Epheser 6, Vers 12 wichtig. Dort steht, wir kämpfen ja nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen dämonische Mächte und Gewalten, gegen die Weltherrscher der Finsternis, gegen die bösartigen Geistwesen in der unsichtbaren Welt. Also, wenn ich von Kampf und Krieg spreche, dann meine ich damit keine Gewalt gegen Menschen. Also nicht falsch verstehen, ist ganz wichtig. Vielmehr meine ich unsere Verteidigung gegen einen unsichtbaren, aber realen geistlichen Feind, gegen den Satan. Wir sind im Krieg. Früher sagte man Soldaten, nicht schießen, bevor du das Weiße in ihren Augen siehst. In der modernen Kriegsführung funktioniert das nicht mehr. Der Feind bleibt oft unsichtbar, bis es zu spät ist. Und genauso ist es auch im geistlichen Bereich. Wir kämpfen nämlich gegen einen unsichtbaren Feind. Und deshalb ist es so gefährlich, gedankenlos und schläfrig durchs Leben zu stolpern. Paulus schreibt in Kolosser 4, Vers 2, seid treu, ausdauernd und wach im Gebet und im Dank an Gott. Wir müssen wach sein. Stellt euch einen Soldaten vor, der Nachtwache hält. Er muss wach und aufmerksam bleiben, denn das Leben seiner Kameraden hängt davon ab. Wir hingegen, wir verhalten uns viel zu oft wie so ein Wachmann in einem Einkaufszentrum. Entspannt, abgelenkt und innerlich im Pausemodus. Aber wir müssen eben wie ein Soldat bei der Nachtwache sein. Wachsam, bereit und gerüstet. Unser Widersacher schleicht umher und sucht, wen er verschlingen kann. In Epheser 6, Vers 13 steht daher, greift darum zu den Waffen Gottes, damit ihr standhalten könnt, wenn der böse Tag kommt. Und dann, wenn ihr alles erledigt habt, noch steht. Wir sollen Gottes Waffen ergreifen und standhalten. Christ zu sein ist nicht einfach. Alle gegenteiligen Behauptungen sind falsch und gefährlich. Es ist nicht immer einfach. Das Ziel ist klar, stehen bleiben, nicht fallen, nicht weichen. Dafür braucht es mehr als nur Reaktion. Es braucht eben proaktive Verteidigung. Wir müssen bereit sein, bevor es schwierig wird. Wir dürfen nicht erst anfangen zu beten, wenn die Versuchung bereits an uns zerrt. Wir dürfen nicht erst zur Bibel greifen, wenn wir im freien Fall sind. Wer in der Schlacht überleben will, muss vorher gerüstet sein. Ein Soldat geht nicht unbewaffnet aufs Schlachtfeld. Er trägt seine Ausrüstung immer bei sich. Genauso sollen wir unsere geistliche Rüstung ständig tragen. Denn geistliche Reife bedeutet nicht, dass man nie angegriffen wird, sondern dass man bereit ist, wenn es passiert. Du bist Teil von Jesu Armee. Du bist mitten in der Schlacht. Die schlechte Nachricht ist, der Feind greift unermüdlich an. Die gute Nachricht ist aber, Gott hat dir alles gegeben, was du brauchst, um jede Schlacht zu kämpfen und zu gewinnen. Wir müssen vorbereitet sein. Die zweite Strategie besteht darin, uns öffentlich zu Jesus zu bekennen. Jemand hat mal gesagt, wenn du ein Christ sein willst, dann sei einer. Man könnte auch sagen, tu es oder tu es nicht. Es gibt kein Versuchen. Und ich finde, das ist ein weiser Rat. Man muss sich entscheiden, Christ zu sein und als Christ zu leben. Komplett. Denn Kompromisse führen zu geistlichen Niederlagen. Und wenn es darum geht, als Christ zu leben, dann bedeutet es auch, seinen Glauben öffentlich zu leben und ihn zu bezeugen. Wenn die Menschen um dich herum sagen, ich wusste gar nicht, dass du Christ bist, was wird dich dann denken lassen, dass Gott das nicht auch so sagen wird? Denkt in dem Zusammenhang an das, was Jesus in Matthäus 10, Vers 32 und 33 gesagt hat, nämlich, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wer mich aber vor den Menschen nicht kennen will, den werde auch ich vor meinem Vater im Himmel nicht kennen. Stellt euch eine Frau vor, die im Büro arbeitet. Jeden Mittag geht sie mit ihren Kolleginnen in die Kantine. Eines Tages wird dort darüber gesprochen, wie stressig das Leben ist und dass sich viele ausgebrannt fühlen. Und plötzlich fragt eine der Kolleginnen, sag mal, du wirkst immer so ruhig. Wie machst du das? Und das ist so ein Moment. Sie könnte sagen, ach, ich bin halt entspannt. Aber sie antwortet ganz ehrlich, ich bete viel. Mein Glaube an Jesus gibt mir Halt. Nicht aufdringlich, nicht überheblich, einfach ehrlich. Vielleicht wird es danach kurz still. Vielleicht wird sie schief angeschaut. Aber vielleicht kommt auch eine Kollegin zu ihr und sagt, das hat mich berührt. Ich glaube auch, aber ich habe mich nie getraut, das zu sagen. Solche kleinen Gelegenheiten gibt es immer wieder. Beim Gespräch mit dem Nachbarn, in der Schule, bei einem Besuch im Krankenhaus oder innerhalb der Familie. Wenn wir lernen, in diesen Momenten ehrlich zu sagen, ich glaube an Jesus, dann leben wir genau das, wovon Jesus spricht. Ein öffentliches Bekenntnis mitten im Alltag. Und wenn wir uns zu Jesus bekennen, dann stärkt das auch uns selbst. Denn wer sich zu Jesus bekennt, stellt sich bewusst auf seine Seite. Und sein öffentliches Bekenntnis ist wie so eine innere Festung gegen die Versuchung. Wenn deine Kollegen wissen, dass du Christ bist, machst du seltener Dinge mit, die du innerlich ablehnst. Versuchungen verlieren nämlich an Macht, wenn du vorher schon Stellung bezogen hast. Insofern ist eben dieses öffentliche Bekenntnis zu Jesus eine Form der proaktiven Verteidigung. Du wartest nicht erst ab, bis dich die Versuchung überrollt, sondern du positionierst dich vorher klar und deutlich. Du sagst, ich gehöre zu Jesus. Und damit stellst du dich unter seinen Schutz. Ich gehöre zu Jesus, deshalb mache ich sowas nicht mit. Ich gehöre zu Jesus, deshalb warte ich bis zur Ehe. Ich gehöre zu Jesus, deshalb helfe ich anderen, ob ich will oder nicht. Solche Dinge. Vielleicht fragen wir uns, wie wir reagieren würden, wenn unser Glaube auf die Probe gestellt würde. Was wäre, wenn wir wirklich in dieser Versuchung stünden, Jesus zu verleugnen, so wie Petrus es getan hat? Hätten wir den Mut, unsere Überzeugungen zu vertreten? Oder würden wir nachgeben, um unser Leben zu retten? Für unsere Geschwister in China, Nordkorea oder in weiten Teilen im Nahen Osten ist diese Frage nicht nur theoretischer Natur. Und auch wir könnten schneller damit konfrontiert werden, als wir denken. Aber wisst ihr, was der beste Weg ist, um sich darauf vorzubereiten? Bekenne dich jeden Tag zu Jesus. Hier und jetzt. Solange es noch ganz einfach ist. Bekenne dich in deiner Familie, auch wenn nicht alle deinen Glauben teilen. Bekenne dich bei der Arbeit, wo ein offenes Bekenntnis oft belächelt wird. Bekenne dich in Gesprächen, in denen du gefragt wirst, was dir im Leben Halt gibt. Denn wenn du im Kleinen treu bist, wirst du auch im Großen treu sein können. Mut im Alltag ist wie ein Muskel. Er wächst, wenn man ihn regelmäßig benutzt. Und Jesus hat versprochen, wenn ihr euch zu mir bekennt, dann werde auch ich mich zu euch bekennen. Was für ein Trost und was für eine Ermutigung. Und wenn er sich zu uns bekennt, dann bekommt der Satan ein Problem. Dritte Strategie. Sing. Ich weiß, das ist ziemlich kurz, das Wort. Das klingt komisch, ne? Sing. Der Teufel hasst es nämlich, wenn wir singen. Göttliche Musik rüttelt unsere Seelen auf. Sie erhebt unsere Herzen und sie stärkt unseren Glauben. Wenn wir singen, wehren wir uns gegen die Angriffe des Satans. Vielleicht kennt ihr das. Ihr kommt sonntagmorgens abgehetzt und genervt zum Gottesdienst. Natürlich seid ihr nicht vom Gottesdienst genervt, nein. Aber der Typ, der vor euch auf der Straße war, war so ein typischer Sonntagsfahrer. Schrecklich. Er hat getrödelt, nicht geblinkt und euch die Vorfahrt genommen. Du nickst, hattest du seinen heute? Heute nicht. Ihr seid nicht nur gestresst, ihr seid auch noch müde. Der Samstagabend war mal wieder länger als geplant. Also ihr seid müde, gestresst, genervt. Die letzte Woche war so anstrengend, 17 Überstunden oder sowas. Und ihr habt euch gerade noch so zur Gemeinde geschleppt. Kennt ihr das? Nee, ne? Noch nie passiert. Jedenfalls sitzt ihr jetzt im Gottesdienst und eure Gedanken rasen in alle Richtungen. Und dann beginnt der Gottesdienst. Die Begrüßung verschlaft ihr und die Ansagen, die gehen zum einen Ohr rein und zum anderen wieder raus. Kleiner Tipp, wenn ihr rausgeht, guckt auf die Listen. Das hilft manchmal. Aber als die Musik dann anfängt und ihr euch überwindet mitzusingen, dann geschieht was. Die Sorgen der letzten Woche treten in den Hintergrund, die Verärgerung verschwindet. Stück für Stück gelingt es euch immer besser, euch auf das auszurichten, was wirklich zählt. Jesus. Und wenn die Predigt beginnt, seid ihr bereit. Bereit zu hören, was Gott euch sagen will. Ja, ich weiß, das war jetzt etwas klischeehaft und ein bisschen übertrieben. Aber letztlich ist es gar nicht so weit hergeholt, oder? Musik macht was mit uns. Musik, die wir zur Ehre Gottes singen, zieht uns zu ihm. Sie bringt uns in seine Gegenwart, weil sie uns auf ihn ausrichtet. In Epheser 5, Vers 18 und 19, da lesen wir nicht umsonst. Lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Das geschieht, indem ihr euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern und anderen geistlichen Liedern ermutigt, indem ihr aus vollem Herzen dem Herrn singt und musiziert. Singen ist eine Form der proaktiven Verteidigung. Durch unser Singen kommen wir Gott näher, noch bevor der Angriff kommt. Es richtet uns auf das Licht aus, noch bevor die Dunkelheit sich melden kann. Wenn wir für Jesus singen, dann ehren wir ihn und stärken die Menschen um uns herum. Und deshalb, sing, bevor der Sturm kommt. Sing, bevor du versucht bist, aufzugeben. Sing, bevor der Teufel dich mit seinen Lügen füttert. Singen ist kein Reagieren. Singen ist Vorbeugen. Wenn wir singen, dann richten wir uns auf das Wahre, Gute und Heilige aus. Und wir bereiten uns vor. Denn wer singt, flieht nicht. Wer singt, kämpft. Wer singt, erinnert sich daran, wem er gehört. Und das ist die stärkste Verteidigung von allen. Singt immer weiter. Macht den Teufel verrückt, denn er hasst die Musik, die Gott liebt. Und die vierte Strategie, lerne Gottes Wort auswendig. In Psalm 119, Vers 11, da heißt es, dein Wort habe ich im Herzen verwahrt, weil ich nicht gegen dich sündigen will. Und Jesus hat in Johannes 17, Vers 17 gebetet, für uns übrigens, ne? Mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die ganz für dich da sind. Dein Wort ist die Wahrheit. Das Wort Gottes sagt uns nicht nur, wie wir leben sollen, es gibt uns auch die Kraft, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Es ist wie ein innerer Kompass, der uns in die richtige Richtung lenkt. Ein junger Mann wandte sich an seinen Pastor, weil er Schwierigkeiten hatte, seine Gedanken reinzuhalten. Er fühlte sich durch seine inneren Kämpfe tief verunsichert, wie so ein Versager. Er hatte den Wunsch, eines Tages zu heiraten, aber er stellte sich die Frage, wie kann ich ein christlicher Ehemann sein, wenn ich jetzt nicht einmal der Mann bin, der ich im Moment sein möchte? Zwei Dinge machten dem Pastor Hoffnung. Erstens die aufrichtige Ehrlichkeit des jungen Mannes und zweitens sein tief sitzender Wunsch, alles zu tun, um einen neuen Kurs einzuschlagen. Das sind gute Voraussetzungen. Und so ermutigte der Pastor ihn, Bibelverse auswendig zu lernen. Der junge Mann war skeptisch, aber er fragte, wo soll ich anfangen? Und daraufhin empfahl der Pastor Psalm 119, das längste Kapitel der Bibel. 176 Verse, die voll und ganz der Kraft von Gottes Wort gewidmet sind. Der junge Mann stimmte zu und er versprach, sich jeden Sonntag zu melden. In den folgenden Wochen berichtete er regelmäßig von seinem Fortschritt. Ich bin bei Vers 25. Ein anderes Mal, hör dir mal Vers 43 an. Oder ich liebe Vers 72. Monate später kam der Mann erneut ins Büro des Pastors. Mit einem Lächeln bat er, hör zu. Und dann begann er, alle 176 Verse aufzusagen. Mit Klarheit, Sicherheit und spürbarer Freude. Und der Pastor las in seiner Bibel mit, der konnte es wohl nicht auswendig. Und dabei fiel ihm auf, dass der junge Mann nicht nur die Verse auswendig wiedergab, er kommentierte einzelne Stellen und er betonte, wie viel sie ihm bedeuteten und welche erstaunliche Wahrheit sie enthielten. Es war offensichtlich, dass er mehr als nur Worte auswendig gelernt hatte. Gottes Wort war tief in seine Seele eingedrungen. Alles, was Psalm 119 verspricht, war in seinem Leben Wirklichkeit geworden. Er war nicht mehr derselbe wie der junge Mann, der damals ratlos das Büro betreten hatte. Und bevor er ging, fragte der Pastor, wie es um den ursprünglichen Kampf in seinen Gedanken stehe. Diesem inneren Konflikt, der ihn überhaupt erst zur Seelsorge geführt hatte. Und der Mann lächelte und sagte, er ist verschwunden. Das Auswendiglernen der Bibel hatte sein Leben nachhaltig verändert. Ich kann euch nicht versprechen, dass eure inneren Kämpfe und Versuchungen verschwinden, wenn ihr Bibelverse auswendig lernt. Aber probiert's doch mal aus. Schadet doch nicht, oder? Lernt Bibelverse auswendig. Lernt von mir aus Psalm 119 auswendig oder nehmt das Lukas-Evangelium oder was auch immer. Ihr könnt auch mit einzelnen Versen anfangen. Aber lernt auswendig. Es ist nämlich eine Form proaktiver Verteidigung, wenn wir nicht erst nach Gottes Wort suchen, wenn wir gefallen sind, sondern wenn wir es vorher in unser Herz aufnehmen. Wenn wir es speichern, durchkauen, durchdenken und auswendig lernen, dann bauen wir geistliche Schutzmauern, bevor der Angriff kommt. Nicht erst im Kampf, sondern vorher. Denn, und das kann ich euch leider versprechen, der Feind kommt. Er kommt. Die Versuchung wird nicht ausbleiben. Aber wer das Wort Gottes im Herzen trägt, ist bereit, wenn der Kampf beginnt. Die fünfte Strategie lautet, bleib bei der Truppe. Ich bin mit der Überschrift nicht ganz zufrieden. Mir ist nichts Besseres eingefallen. Bleib bei der Truppe. Ihr werdet den Teufel nämlich niemals alleine besiegen. Deshalb gibt es im Neuen Testament so viele Einandergebote. Ist euch das mal aufgefallen? Liebt einander, betet füreinander, dient einander, bekennt einander eure Sünden, ermutigt einander. Wenn du alleine bist, bist du verloren. Wir brauchen einander. Ganz wichtig, wir brauchen einander. Der Teufel, der liebt es, Christen anzugreifen, die von ihren Geschwistern getrennt sind. Wenn er dich allein erwischt, bist du ein leichtes Ziel für seine Angriffe. Deshalb redet er uns auch so gerne ein, dass wir alleine sind. Ein junger Soldat erzählte, dass sein Unteroffizier immer sagte, zwei sind einer, einer ist keiner und wenn du allein bist, bist du erledigt. Ich weiß, das klingt komisch. Zwei sind einer, einer ist keiner und wenn du allein bist, bist du erledigt. So seltsam sich das auch anhört, es ist trotzdem was dran. Wenn du in den Kampf ziehst, kannst du nicht alleine losziehen, sonst bekommst du sehr schnell große Probleme. Aber zwei sind eins, wenn man zusammenhält. Und einer ist keiner, wenn man es nicht tut, wenn man es alleine versucht. Das ist ein hervorragender Ratschlag für die geistlichen Kämpfe, die wir alle zu bestehen haben. Genau darum lesen wir in Hebräer 10, Vers 24 und 25 folgendes. Dort heißt es: Und lasst uns aufeinander achten und uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Deshalb ist es wichtig, unsere Zusammenkünfte nicht zu versäumen, wie es sich einige angewöhnt haben. Wir müssen uns doch gegenseitig ermutigen und das umso mehr, je näher ihr den Tag heranrücken seht, an dem der Herr kommt. Ich freue mich über jeden Einzelnen, der heute hier ist, weil ich sehen kann, wir sind nicht alleine. Wir können zusammenstehen. Und es ist schade über jeden Einzelnen, der heute nicht hier ist. Ich würde mich freuen, wir wären mehr. Denn wir brauchen uns gegenseitig. Diese Verse hier sind keine moralische Ermahnung, sondern ein geistliches Schutzprogramm. Wenn wir uns versammeln, einander sehen, hören, stärken und ermutigen, dann kämpfen wir gemeinsam. Das ist proaktive Verteidigung. Denn gemeinsam sind wir stark. Wir stärken uns gegenseitig, bevor der Angriff erfolgt. Wir suchen die Nähe von Geschwistern, bevor wir im Feuer stehen. Wir empfangen Ermutigung, bevor uns die Hoffnung verlässt. Wenn Satan euch entmutigen kann, dann hat er den Kampf bereits gewonnen. Kämpfe deshalb nicht alleine gegen ihn. Bleib eng mit deinen Geschwistern zusammen. Denn zwei sind eins, aber einer ist keiner, wenn wir gegen den Teufel kämpfen. Wir brauchen einander mehr, als wir ahnen. Wenn wir alleine sind und in Versuchung geraten, dann ist es so leicht aufzugeben. Aber wenn wir wissen, dass andere für uns beten, uns begleiten und uns helfen, dann können wir Kraft finden, selbst in den schlimmsten Zeiten. Und die sechste Strategie ist: Halt dich an Jesus. Wir sind im Krieg mit einem Feind, der stärker ist, als uns lieb ist. Er schreckt vor nichts zurück. Er lügt, er betrügt, er täuscht. Wenn wir ihn heute besiegen, wird er morgen früh wieder da sein, spätestens. Er kommt in tausend Gestalten zu uns. Die meisten von ihnen sind schwer zu erkennen. Sie alle sind tödlich für unsere Seele. Wenn wir ihn mit unseren eigenen Kräften bekämpfen, dann werden wir verlieren. Wenn wir ihn ignorieren, dann hat er die Schlacht bereits gewonnen. Aber wir haben einen Retter, der viel stärker ist als unser Feind. Er kämpfte vor 2000 Jahren die entscheidende Schlacht, als er am Kreuz starb und von den Toten auferstanden ist. Er ist der unbesiegte Sieger. An dieser Stelle möchte ich gerne einen Vers aus Luthers bekanntem Lied »Ein feste Burg ist unser Gott« vorlesen. Ich weiß, das Lied ist alt und deshalb werde ich es anschließend auch ins Deutsche übersetzen. Nämlich: Und wenn die Welt voll Teufel wäre und wollt uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr, es soll uns doch gelingen. Der Fürst dieser Welt, wie sauer er sich stellt, so tut er uns doch nicht, das macht, er ist Gericht. Ein Wörtlein kann ihn fällen. Was Luther damit meinte ist: Selbst wenn die ganze Welt voller Teufel wäre und sie uns völlig verschlingen wollten, da hätten wir trotzdem keine große Angst. Am Ende werden wir doch siegen. Der Herrscher dieser Welt, so wütend und gefährlich er auch auftritt, kann uns nichts anhaben. Denn sein Urteil steht schon fest. Ein einziges Wort kann ihn zu Fall bringen. Und dieses Wort ist Jesus. Denn Jesus hat gesiegt. Jesus hat gesiegt. Er ist unsere proaktive Verteidigung, wenn wir uns jetzt schon an ihn halten. Nicht erst im Notfall, sondern jetzt schon, in der Stille, im Gebet, im Hören auf ihn, im Alltag und im Gehorsam. Wenn wir täglich seine Nähe suchen, sind wir stark, wenn der Kampf beginnt. Wenn wir wirklich mit ihm leben, sind wir vorbereitet. Denn wer Jesus nahe ist, wird nicht im Sturm weggespült. Das Kreuz hat bewiesen, dass unser Herr für Zeit und Ewigkeit der Sieger über den Teufel ist. An diesem Punkt endet unser Studium der Versuchung mit einem triumphalen Sieg. Satan verliert, Jesus gewinnt. Und jeder, der zu ihm gehört, gewinnt zusammen mit ihm. Die Mächte des Bösen können und werden nicht bestehen. Aber wir müssen uns vorbereiten. Das große Versprechen für heute ist, wenn du dem Zorn, der Lust, der Gier oder einer der vielen anderen Versuchungen nachgeben willst, denk dran, du hast einen Ausweg. Nutze ihn und schau nicht zurück. Du musst nicht fallen. Nutze den Ausweg. Was euch da zu schaffen macht, ist nur eine menschliche Versuchung. Aber Gott ist immer treu. Er wird nicht zulassen, dass die Prüfung eure Kräfte übersteigt, sondern euch bei der Versuchung den Ausgang zeigen, damit ihr sie durchstehen könnt. Er wird uns den Ausgang zeigen. Deshalb rüste dich für den Kampf. Bekenne dich zu Christus. Sing. Lern das Wort Gottes auswendig. Bleib bei der Truppe und halt dich an Jesus. Mach dir bewusst, was wir bisher gelernt haben. Denn du bist nie allein. Wenn du zu Jesus gehörst, dann ist dir vergeben. Und genau deshalb hast du immer einen Ausweg. Denn er ist der Sieger. Amen. Ich würde gerne beten und ihr dürft gerne dazu aufstehen. Herr Jesus, du weißt genau, wie wir sind. Du weißt, wie wir uns fühlen. Du weißt, wie oft wir schwache Momente haben. Du weißt, wie oft wir der Versuchung gegenüberstehen und uns völlig wehr- und schutzlos fühlen. Ich danke dir dafür, dass du uns kennst. Und ich danke dir dafür, dass du uns verstehst. Ich danke dir aber noch viel, viel mehr dafür, dass du uns zur Seite stehst. Ich danke dir dafür, dass es einen Ausweg gibt, dass es nicht so ist, dass wir der Versuchung nachgeben müssen. Ich danke dir dafür, dass du uns beistehst und ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, uns fest an dich zu halten. Ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, uns vorzubereiten und bereit zu sein, wenn schwere Zeiten kommen, wenn Versuchungen kommen, wenn Prüfungen auf uns warten. Ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, zusammenzustehen und miteinander dir zu dienen, füreinander da zu sein und miteinander den Kampf aufzunehmen. Ich danke dir dafür, dass du uns nicht alleine lässt, dass du immer bei uns bist. Ich danke dir dafür, dass du uns vergibst, was wir falsch machen. Aber ich bitte dich auch darum, dass du uns hilfst, dir treu zu bleiben, bevor wir Dinge falsch machen. Bitte sei du bei uns, stärke du uns, begleite du uns in unserem Leben und hilf du uns, unsere Waffenrüstung anzuziehen und singend gemeinsam mit dir in die Schlacht zu ziehen. Sei du bei uns und segne uns. Amen.